Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Das Testen von Software gibt es schon so lang wie die Software selbst. Am Anfang ging es eher darum, die Programmfehler, das heißt Software-Bugs, während der Softwareentwicklung zu beheben. Aber im Laufe der Jahre ist das Testen von Software als separater Aufgabe entstanden. Mit der Zeit ist auch festgestellt worden, dass man nicht mit dem Testen bis zum Ende des Entwicklungsprozesses warten soll. Stattdessen wird ein Shift-Left-Ansatz empfohlen. Das bedeutet, man soll die Software so schnell wie möglich nach ihrer Erstellung oder Änderung testen. Aber wie viele Tests sind genug? Wie testet man Software, die auf dem Laptop entwickelt wurde, aber auf einem Mikrocontroller oder System-on-Chip laufen soll? Und wie gestaltet man am besten eine Testumgebung, wenn mehrere Varianten der Software existieren? Um mehr darüber herauszufinden, habe ich für diese Folge den Experten Michael Wittner von Razorcat eingeladen. Hallo Michael und herzlich willkommen bei uns hier im Studio.
Ja, hallo Stuart, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und hoffentlich ein paar Fragen zum Thema Testen beantworten kann.
Ich freue mich auch. Ich würde dann gleich loslegen mit meiner ersten Frage. Stell dir vor, ich bin Teil eines kleinen Teams in einer so mittelständischen Unternehmen und bisher haben wir uns mit so die entwickelnden Tools und Methoden durchgeschlagen, die wir für Testing aufgebaut haben. Dokumentierung ist auch nicht wirklich unser Ding. Einer der Entwickler ist auch für Testing zuständig. Vielleicht nicht die beste Lösung, beste Vorgehensweise. Wo sollen wir überhaupt anfangen, damit wir unser im Software-Testing-Entwicklungsprozess verbessern können?
Das kommt natürlich immer darauf an, wo man steht und womit man anfängt. Ne? Also jeder Test, der geschrieben wird, ist natürlich besser als kein Test. Damit geht's schon mal los. Ja? Und wenn natürlich Anforderungen hinzukommen, also am schönsten ist es, wenn man, sage ich mal, vielleicht gar keine Anforderungen hat und aus reinem eigenem Willen halt testen möchte, ja, und seine Software verbessern möchte. Weil ich glaube, jeder Entwickler will eigentlich gute Software am Ende abliefern. Und da kann einem das Testen sehr frühzeitig natürlich helfen. Und wenn man dann anfängt mit Unit-Tests, ganz auf der untersten Ebene, das ist der beste Ansatz. Ja, so kann es losgehen.
Ja. Und ist es sinnvoll, dass eins meiner Entwickler auch für Testing, Software-Testing zuständig ist? Oder sollten wir eigentlich jemand davor aufsetzen, der ausschließlich für Testing zuständig ist?
Das ist immer schwer zu sagen. Im Prinzip, die Entwickler wissen natürlich erstmal schon selber ganz genau, wie ihre Software eigentlich funktionieren soll und können dadurch schon ganz gute Testfälle schreiben. Ne? Manchmal hilft natürlich auch der Blick von außen oder vielleicht, wenn ein Kollege mal die Software des anderen Kollegen testet. Und man muss halt einfach eine Kultur entwickeln, dass man sagt, Fehler finden ist eigentlich gut, ne? Weil die sind nachher nicht im Produkt drin, wenn man die vorher findet. Genau. Und darum geht's eigentlich.
Ja, es gibt wenige Leute, sogar vielleicht weniger Entwickler, die sich über Dokumentierung freuen. Ja, aber sicherlich um gute Tests zu vorbereiten, braucht man so ein ausführliches, klares Lastenheft, damit ich weiß, was zu testen ist. Was macht ein gutes Lastenheft aus?
Das ist eins der schwierigsten Punkte in der Entwicklung. Kein Entwickler möchte auch gerne, sage ich mal, ein Lastenheft schreiben oder das ist immer schwierig, auch natürlich von der man hat manchmal Requirements auf sehr hohen Ebenen und das runterzubrechen auf die einzelnen Funktionen wird dann schwierig. Eine möglichst schon genaue Beschreibung ist natürlich wichtig für ein Lastenheft, damit man auch eine Grundlage hat zu testen. Also man sollte wissen, was eine Funktion tun soll, damit man Tests dann auch vernünftig definieren kann.
Und ich stelle mir vor, im Lastenheft, es gibt unterschiedliche Ebenen, wie du gerade beschrieben hast. So auf der allerhöchsten Ebene möchte ich grob beschreiben, was das Produkt oder was die Software im Produkt ermöglichen sollte oder umsetzen sollte. Aber inwieweit soll ich dann im Lastenheft so auf vielleicht Funktionebene dann beschreiben, wie genau die Software alles ausführt?
Ja, im Prinzip geht es natürlich darum, dass man die Funktionalität beschreibt, dass man sagt, was sind die Gutfälle, was sind die Problemfälle, die man natürlich auch abdecken muss in der Software. Weil vielfach ist es ja so, gerade in dem Bereich, wo wir oder wo unsere Kunden tätig sind, im sicherheitskritischen Bereich, da ist die Funktionalität ein ganz geringer Anteil. Und der größte Anteil ist, sag ich mal, wie man Fehler verhindert, einen Fehler erkennt, Fehler abfängt, in einen sicheren Zustand geht. Und deswegen ist eigentlich der Fokus, die Funktion zu beschreiben, klar, das ist aber meistens nicht so schwierig, sondern eigentlich die ganzen Fehlerfälle, mit denen man umgehen muss.
So, es ist natürlich, man setzt sich hin, möchte die Software schreiben, aber was würdest du uns dann bei der Gestaltung der Software empfehlen, damit es leichter zu testen ist oder testbar ist?
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Also vielfach ist ja so, dass die Software entsteht und am Ende wird getestet oder man sagt, jetzt muss ich noch irgendwie testen, dann ist es eigentlich zu spät, ne? Denn dann hat man vielleicht eine Software geschrieben, die zu große Schnittstellen hat, die man nicht vernünftig testen kann, weil darauf kommt es an, gerade im Unit-Testbereich, dass man wirklich kleine Einheiten hat, die man schön zerlegen kann, wo man die Umgebung simulieren, möglichst einfach simulieren kann und testbare Einheiten hat. Ja, weil komplizierter wird es von alleine bei der Integration bis zum Systemtest. Am Ende, da kommt immer mehr zusammen. Man muss immer mehr beachten. Die Testfälle werden immer umfangreicher.
Ja. Und du hast gerade Unit-Test angesprochen. Kannst du für uns ein bisschen erklären, was ist genau ein Unit-Test und was so, wie gestaltet man eins?
Ja, also Unit-Test, das ist nämlich genau die Frage, was ist ein Unit-Test oder Modultest? Da die Begrifflichkeit geht da manchmal ein bisschen durcheinander. Also wir verstehen unter einer Unit einfach eine einzelne Funktion, ja, eine C-Funktion, C++ oder eine Methode. Und die wird getestet. Alles, was die Methode verwendet, externe Funktionen, Methoden, die aufgerufen werden, die werden gestubbt eigentlich, durch Platzhalter ersetzt, die dann zum Beispiel auch Fehlerfälle liefern können an die Funktion, sodass man genau diese Fehlerfälle im Unit-Test natürlich sehr einfach auch abdecken kann.
Genau. So, nehmen wir dann hier als Beispiel eine einfache Funktion. Diese Funktion nimmt Celsius-Werte an und sollte dann einen Fahrenheit-Wert zurückliefern. Wie soll die Anforderung zuerst in der Dokumentation aussehen, damit ich entsprechende Unit-Tests überhaupt erstellen kann?
Also für so eine Funktion, man sieht, die Anforderung ist eigentlich einfach, Umrechnung von Celsius in Fahrenheit oder umgekehrt. Aber jetzt muss man sich ja überlegen, ich habe immer, sag ich mal, Datentypen, wo die Werte übergeben werden. Die haben bestimmte Grenzen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, welche Bereiche, Wertebereiche will ich abbilden und was sind vielleicht kritische Wertebereiche, die ich testen will. Und da kommen halt so Testmethoden ins Spiel, dass man sich überlegt, Boundary Value Analysis, Äquivalenzklassentest, wie komme ich zu guten Testfällen? Das ist eigentlich das Wichtigste.
So ist, wenn wir zu diesem Zeitpunkt dann betrachten, wie man diese Softwarefunktion tatsächlich schreibt. Ich habe in C und C++ habe ich so Datentypen. Ich habe Fließkommawerte oder ich kann so Integerwerte als Basis für meine Funktion benutzen. Und dann kommen so viele Komplexitäten im Spiel. Zumindest so stelle ich es mir im Kopf. Ja, so wir haben der Punkt, wo ich von positive auf negative Werte umschalten. Wir müssen divide, so ein dividieren irgendwo, teilen irgendwo in der Funktion. Inwieweit soll ich dann alle diese Elemente bei Unit-Tests berücksichtigen?
Die werden eigentlich automatisch berücksichtigt, wenn man sinnvolle Testfälle schreibt. Weil man ja dann genau, sag ich mal, die Grenzwerte testet. Solche um den Nullpunkt herum, plus, minus 1 und 0. Und das sind halt so spezifische Werte, die man dann testen sollte. Und wenn man funktional seine Funktion dann geprüft hat und Testfälle geschrieben hat, dann kann man natürlich eine Coverage-Messung verwenden, um zu sehen, ob man alle Programmzweige erreicht hat. Und das ist so ein bisschen ja auch das Kriterium, ob man jetzt gut getestet hat. Man macht funktionale Tests und guckt sich dann die Coverage an, ob man alle Teile erreicht hat.
Ja. Das ist auch ein sehr guter Punkt, weil es wird in den meisten Funktionen viele Zweige geben. Wir haben so eine Switch oder eine Entscheidung wird irgendwo getroffen zwischen zwei Optionen zum Beispiel. Wie gehe ich dann vor, sicherzustellen, dass alle diese Zweige dann durchgefahren werden?
Da würde ich auch sagen, also unser Testansatz ist der, ich überlege mir funktionale Testfälle. die müssen ja meine Funktion abdecken, was die Funktion tun soll. Ja, und dann in der Funktion gibt es sicherlich noch bestimmte Fehlerfälle, die ich vielleicht nicht so ganz intuitiv herausfinde. Ja, und da kann einem die Coverage helfen, diese Fälle zu erkennen. Ja, und dass man dann gezielt weitere Testfälle definiert. Aber ganz wichtig ist eigentlich der erste Ansatz, funktional zu testen, also ja, sich zu überlegen, was sind die testrelevanten Aspekte, die ich alle abdecken muss, dann die Coverage angucken und wenn ich dann noch, sage ich mal, irgendwelche Programmteile habe, die fehlen, dann kann ich dafür noch weitere Testfälle dann definieren.
Ja, so, du hast gerade beschrieben, so diese Testabdeckung, diese Coverage. Wie sieht man dann während der Entwicklung von Tests in einer Software-Tool, wie die Abdeckung von der ganzen Funktion, wie es geschrieben wird, abgedeckt wird?
Das passiert eigentlich automatisch. Ne? Also das ist jetzt keine Sonderfunktion, die man irgendwie anstoßen muss, sondern das macht das Tool mit sozusagen. Man definiert seine Testfälle, führt die ganzen Testfälle aus und bekommt am Ende die Coverage-Messung und das Ergebnis und kriegt dann auf die eine oder andere Art visualisiert, welche Programmzweige sind jetzt erreicht worden und welche nicht oder welche Bedingungen sind komplett abgedeckt und welche nicht. Das ist eigentlich ein Nebeneffekt.
Ja. Und nachdem ich meinen Unit-Test dann ausgeführt habe, was erhalte ich als Bericht? Ist es ein reiner Pass-Fail oder kann es auch tiefer gehen sein? Und was ist auch benötigt von der Industrie?
Da kommt es jetzt drauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Also wenn man nach bestimmten Normen entwickelt, dann muss man gegebenenfalls Requirements, Abdeckung nachweisen. Und dann da hat man zum einen seine Requirements und entwickelt die oder verlinkt die mit seinen Testfällen. Also man sagt, in welchem Testfall habe ich welches Requirement abgedeckt. Und das steht dann zum Beispiel im Testreport drin. Also da stehen die Ergebnisse. Da stehen die Requirement-Verlinkung, welche Requirements wurden durch den Testfall abgedeckt und eine Coverage-Messung, damit ich einfach sehe, okay, 100% Codeabdeckung erreicht als Testende-Kriterium sozusagen.
Ja, super. Und danke, Michael, für die bisherigen Einsichten und wir kommen gleich zu dir zurück. Jetzt kommt unsere regelmäßige Einlage auf eine Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Ada Lovelace, geboren 1815, war eine britische Mathematikerin, die sich ihr ganzes Leben für die Wissenschaft interessiert hat. Ihre Privatlehrerin Mary Somerville war Wissenschaftlerin und Universalgelehrte. Um das Jahr 1832 herum machte Mary Ada mit Charles Babbage, dem Erfinder der Differenzmaschinen, bekannt. Kurz danach hat sie ein Dokument von einem italienischen Mathematiker übersetzt, der Babbages Entwurf der analytischen Maschine beschrieben hat. Dem Dokument hat sie auch zahlreiche eigene Notizen beigefügt. Darin hat sie eine Methode beschrieben, wie man bernoullische Zahlen mit der Maschine berechnen könnte. Diese aufgeschriebene Methode wird von vielen als das erste Computerprogramm betrachtet. Sie bleibt heute noch in Erinnerung dank der Programmiersprache Ada, die nach ihr benannt ist. So, Michael, mit wem liegst du auf gleiche Welle?
Ja, auf die Frage hatte ich lange überlegt, wen kann man nehmen, was bietet sich da an? Und dann ist mir eine Person wieder ins Bewusstsein gekommen, und zwar Linus Torvalds, ja, der Linux-Erfinder. Ich glaube, ich kann jetzt keine Historie von uns, seine Daten habe ich jetzt auch nicht präsent, aber ich glaube, den kennt jeder als eben den Linux-Erfinder. Für uns oder für mich beziehungsweise für die Firma war aber ein ganz anderes Produkt, was er nämlich auch entwickelt hat, nämlich das Git, ja, die Git-Versionsverwaltung, ganz entscheidend hat eigentlich auch unsere Firma geprägt. Ne? Also wir sind durch Zufall eigentlich darauf gekommen. Da war mal ein Java-Kongress und wir hatten das Glück, dass von GitHub der Evangelist, Technical Evangelist, noch einen Tag Zeit hatte. Der ist dann zu uns nach Berlin gekommen. Wir haben ihn eingeladen und dann hat er uns kurz Git erklärt. Und für uns war das irgendwie so, genau das brauchen wir. Ja. Und ich habe mich dann persönlich, habe mir ein Buch gekauft über Git und das durchgelesen und dachte, der Typ ist genial. Ja. Der ist, wie man auf so eine Idee kommen kann und dass das auch noch so funktioniert. Ja. Ich habe ein bisschen gedacht, naja, okay, es klingt alles super, ob es wirklich so funktioniert. Und wir müssen feststellen, es funktioniert genau so und ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, wie man jemals ohne Git entwickeln konnte. Ja, also genial, geniales Produkt. Ja. Und ich glaube, jeder, der damit in Berührung kommt, der liebt das.
Kannst du dann für uns auch kurz erklären, was ist Git für jemanden, der es noch nicht begegnet hat?
Also Git ist eine Versionsverwaltung, wo quasi Änderungen eingecheckt werden. Man hat dann dadurch eine Historie und sieht sehr schön, was geändert wurde. Und die große Stärke von Git, und das war halt vorher das Problem mit allen anderen Versionsmanagementsystemen, wenn man Branches hat. Ne? Also heutzutage heißt es immer Feature-Branch und dann wird das reingemerged in den Master. Das ist so, so wird halt entwickelt. Und das Problem bei den Branches ist nicht, den Branch zu erzeugen, sondern ihn wieder in den Master hineinzubringen. Ne? Gerade wenn sich da einiges getan hat und so ein Feature-Branch vielleicht mal ein bisschen länger existiert, dann hat man immer das Problem, wie kriegt man den Merge hin? Und da ist Git also ganz stark, um das zu unterstützen und funktioniert wirklich einwandfrei, muss man sagen.
Und was für Verwaltungstool hat Git dann ersetzt? Und sind die immer noch da im Hintergrund bei manchen Firmen oder ist Git so überall eingesetzt mittlerweile?
Doch, die sind schon da. Also ich sag mal, so ein Tool, Subversion oder CVS früher, das waren die Vorläufer. Die sind aktuell immer noch im Einsatz, weil ich meine, bei vielen Firmen oder gerade bei größeren, die tun sich dann schwer umzusteigen mitunter. Wo ich immer sage, es lohnt sich, es würde sich lohnen. Also ich weiß nicht, wie man heutzutage noch mit Subversion arbeiten kann, aber man kann sich halt schwer machen, ne? Oder einfach.
Was würdest du ein Team empfehlen, die mit Git anfangen möchte? Weil jedes Tool kannst nicht einfach einsetzen, musst du in gewissem Maß Regeln setzen.
Regeln nicht so unbedingt, aber man muss es erklären. Man muss dem Team sagen, ihr müsst euch ein Buch durchlesen, wie es ungefähr funktioniert, die Methode, dann vielleicht mal erklären, wie so ein Branch aussieht, ich finde das immer, das ist so schön visualisiert, wie so eine Eisenbahn, und wenn ich da meinen Branch habe, dann muss ich halt zurückfahren und dann wieder hoch und dann den nach oben weiterfahren. Und das versteht eigentlich jeder, wenn man es mal vernünftig erklärt. Und also das Team muss es erklären, das ist wichtig, ja.
Und wie wir schon heute das Thema besprochen haben, ist Testing ein wichtiges Bestandteil. Wie lässt sich dann Git mit einer Testumgebung verbinden?
Im Prinzip geht es ja darum, dass man einen bestimmten Teststand hat, beziehungsweise einen Source-Stand, das ist zuerst da, und dann die Tests dazu. Und das kann man aber auch eigentlich wunderbar mit Git verwalten, ja, dass man dann entsprechende Tags auch hat, wo man sagt, okay, hier ist mein Source-Stand, der wurde getestet mit der Testversion, und so bringt man das eigentlich gut zusammen.
Perfekt. Vielen Dank, Michael, für deinen Vorschlag, für unser Vorreiter der Technik, und ich glaube, viele unserer Zuschauer werden deine Auswahl zustimmen. Jetzt geht's weiter mit unserem Thema, dem Testen von Software. So, Michael, bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Software wird vielleicht nur in einem Projekt eingesetzt. Aber es gibt viele Firmen oder Industrien, Firmenbranchen wie Automotive zum Beispiel, wo ein großes Projekt wird entwickelt und getestet, aber dann dahinter gibt's so Fahrzeugvarianten, die brauchen die gleiche Software, aber mit so kleinen zusätzlichen Features oder vielleicht ein Feature weniger. Wie testet man dann einen großen Batzen Software, die vielleicht dann viele unterschiedliche Varianten hat und viele Anforderungen erfüllen müssen?
Ja, das ist eine gute Frage. Man hat manchmal, also Software, gerade also mit vielen Varianten, gerade im Automotive-Bereich, wie du sagst, das ist ein reines Define-Grab sozusagen. Ja, also da muss man erstmal erkennen, welche Varianten gibt es überhaupt. Und das ist beispielsweise ein Feature, will ich jetzt nicht weiter ausbreiten hier, wo wir uns Gedanken gemacht hatten, wie kann man erkennen, dass man wirklich alle Varianten mit seinen Tests erfasst, ja, damit ich auch wirklich den kompletten Source Code teste. Dazu gibt's auch Werkzeugunterstützung von unserer Seite. Also, ja. Aber wichtig ist, man muss alle Varianten, also jede Variante, die aus einem Source-File entstehen kann, die muss auch einzeln für sich getestet werden. Das ist ja ganz, ganz wichtig.
Und ich habe auch einen Embedded World-Vortrag von dir gefunden zu genau diesem Thema. Ich glaube, es ging darum, zum Beispiel zu berücksichtigen, dass ein Lastfahrzeug zum Beispiel ein oder zwei Benzin- oder Dieseltanke haben könnte, Tanks haben könnte. Wenn man mit diesem Thema auseinandersetzt und Varianten einplanen muss, ist es besser, mit so Defines in C vorzugehen, oder sollte man es einfach in C über so Logik entscheiden, ob ein Stück Software eingebunden werden oder ausgeführt werden sollte oder nicht?
Ich denke, der normale Vorgang ist schon, über Defines zu arbeiten, okay, weil man einfach auch bestimmte Code-Teile dadurch ausblenden kann, die man gar nicht braucht für bestimmte Fahrzeugvarianten jetzt beispielsweise. Also eine Software zu schreiben, die dann über die Eingangswerte steuert, was an Varianten möglich ist, ist eher, denke ich, nicht so das Vorgehen. Also wird man wahrscheinlich nicht machen, weil das ist dann doch einfacher, über Varianten bestimmte Teile auszublenden.
Ja.
Und man muss aber dann bei den Tests, und da kommen wir dann wieder mit unseren Werkzeugen ins Spiel, dass das Testwerkzeug so eine Varianten halt auch unterstützt, dass man sagt, meine Testfälle werden ja nicht komplett anders aussehen für eine Variante. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, die zu vererben in so einen Variantentestfall und ein bisschen anzupassen. Ja, und so können wir halt von der Testseite auch das Variantenmanagement unterstützen.
Ja. Ja, bisher haben wir so grob über so Testing gesprochen, so wird es Unit-Tests, die Tests werden definiert, die werden ausgeführt, aber in unserer Welt, so die Embedded-Welt, haben wir das Problematik, dass wir die Software auf einem PC oder Laptop entwickeln und dann später wird es aber auf einem Mikrocontroller oder SoC, System on Chip, ausgeführt. Muss ich sicherstellen oder ist es nötig, sicherzustellen, dass das Maschinencode, was auf dem Mikrocontroller läuft, auch getestet wird?
Es wäre auf jeden Fall anzuraten, also gerade im sicherheitskritischen Bereich, dass man den Original-Compiler und den Original-Controller einsetzt. Das bedeutet, dass es dann wirklich auf einem Target-Board, auf einem Eval-Board ausgeführt wird über einen Debugger, weil wir natürlich auch schon festgestellt haben, wir binden ja unsere Werkzeuge an verschiedene Debugger, an verschiedene Compiler an. Und das ist auch nur Software, die können halt auch Fehler haben. Ja. Und um solche Sachen auszuschließen, testet man dann tatsächlich am Ende noch auf dem Target. Für die Testentwicklung ist es natürlich einfacher, gegebenenfalls erstmal mit dem GNU GCC zu testen, ohne Target-Anbindung, weil es schneller geht. Da kann man seine funktionalen Tests machen. Und wenn man am Ende fertig ist, lässt man alles auf dem Target nochmal durchlaufen.
Und wenn ich zum Beispiel auf dem PC oder Laptop meinen Code entwickelt habe und ich die Unit-Tests ausführe, werden die Funktionen tatsächlich ausgeführt oder ist es mehr so eine statische Analyse, wie die Software ausgeführt werden könnte?
Nee, das sind tatsächlich verschiedene Dinge. Also es gibt Werkzeuge, so statische Analyse-Tools, die machen so eine symbolische Durchführung, erkennen, können dadurch dann teilweise, einen Division-by-Zero-Fehler und sowas erkennen. Und was wir machen, ist ein dynamischer Test, dass wir wirklich die Funktion ausführen mit den Eingangswerten und gucken, was kommt hinten raus. Vergleichen die erwarteten Ergebnisse mit den tatsächlichen Ergebnissen und das ist dann eigentlich unser Ergebnis.
Und wie sind diese dann Tests, wie kommen die überhaupt zustande? Wird so eine Art kleines Programm mit Main entwickelt, die Funktion mehrmals ausführt mit unterschiedlicher Variablen und prüft die Rückgabewerte oder was passiert im Hintergrund?
Das ist eigentlich die Aufgabe von dem Testwerkzeug, dass sozusagen ein sogenannter Testtreiber erstellt wird, der dafür sorgt, dass die Funktion mit den Eingangswerten beschickt wird, dann aufgerufen wird und am Ende die Ausgangswerte dann ausgelesen werden. Und ja, die, also so viel zur technischen Ausführung, ne, was, ja, was so ein Testwerkzeug macht. Das, dafür ist das Werkzeug eigentlich zuständig.
Genau. Und dann, wenn ich zum Mikrocontroller oder SoC übergehe und dann die Software dort ausführen, testen muss, wie ist die Schnittstelle dann?
Da läuft dann alles letztlich über den Debugger, der dann die Werte halt aufs Targetboard runterschickt. Oder wenn ich jetzt einen Simulator habe, dann wird das halt simuliert. Aber unsere Schnittstelle ist an der Stelle der Debugger an sich, über den die Werte übertragen werden und aus dem Target auch wieder zurückgelesen werden.
Ich glaube, für viele, die in C programmieren, ist es relativ einfach zu verstehen, wie es umgesetzt werden könnte, weil man ruft einfach eine C-Funktion auf. Ja, das ist, ja, ja. Selbstverständlich. Aber wenn man so weniger mit C++ zu tun hatte und Classes hat, da gibt es so eine, man muss zuerst eine Class haben, die man wo, ja, da ist im Software, auf den Speicher. Und dann musst du die entsprechenden Methoden aufrufen. Geht man da dort irgendwie anders vor bei der C-Testing?
Bei C++ ist das große Problem, oder das ist eigentlich noch wichtiger, dass man seine Software gut gekapselt hat, testbar macht. Weil das ist leider das, was wir vielfach beobachten, wenn sobald C++ Code entsteht und getestet werden soll, dass so viele Abhängigkeiten in der Software drin sind, dass es fast unmöglich ist, einen Test aufzusetzen. Und da muss man sagen, gerade für C, C++, für C++ speziell, ist es halt ganz wichtig, dass man gut gekapselte Funktionen hat, die man auch einzeln, oder Methoden hat, die man einzeln testen kann.
Ja. Ich persönlich habe nie formell so Software Testing gemacht. Ich habe so nebenbei, ich interessiere mich für das Thema und habe ein bisschen so selber ausprobiert, soweit es ging. Aber ich glaube, es ist für viele schwierig, oder die Schwierigkeit, die ich habe, ist zu verstehen, wie viele Tests sind tatsächlich dann genug. Es ist quasi wie ein Rattenschwanz, wenn man überlegt, oh, das könnte passieren oder dieser Fall könnte entstehen. Wie kriegt man das hin überhaupt?
Da setzt man eigentlich bei der Testfallerstellung an. Nämlich der erste Punkt ist, die testrelevanten Gesichtspunkte, wie wir es mal so schön nennen, herauszufinden. Also was muss wirklich getestet werden? Und dann muss ich mir unter diesen Testaspekten überlegen, welche Möglichkeiten gibt es. Und das, was ich gerade beschreibe, ist eigentlich genau schon die Klassifikationsbaum-Methode. Das ist eine Testmethode, die ist vor 25 Jahren entwickelt worden, mal bei Daimler in der Forschung damals, und hat sich sehr weit verbreitet, ist eine beliebte Methode, um einfach systematisch Testfälle zu definieren. Dann entsteht so ein Klassifikationsbaum, man hat eine grafische Repräsentation, da ist dann nachvollziehbar, was man sich gedacht hat, also welche Testaspekte man gefunden hat und wie man die miteinander kombiniert hat. Das sind eigentlich die beiden Aspekte, die die Testfallermittlung ausmachen. Und so komme ich zu guten Testfällen. Ja? Und dann kann ich schon mal abschätzen, habe ich genug getestet? Und die Coverage-Abdeckung am Ende, die Code-Coverage, die kann mir auch so ein gewisses Testende-Kriterium liefern, ob ich alles abgedeckt habe durch meine funktionalen, hoffentlich guten funktionalen Tests.
Es gibt viele Bereiche, wo sicherheitskritische Software entsteht. Wir haben so Automotive, wir haben die Medizintechnik. Es gibt auch industrielle Anwendungen, wo das auch berücksichtigt werden muss. Und dafür gibt es auch Normen. In dieser Dokumentation ist es dann beschrieben, also klar beschrieben, was getestet werden muss und wie man testet, oder es ist nur Hinweise und es legt sehr viel mit Erfahrung zusammen, was man tatsächlich am Ende ausführt?
Ja, also leider ist es eben nicht beschrieben, was man oder wie man es tun muss. Es ist ungefähr beschrieben in den Standards, was man tun muss, also welche Coverage-Maße meinetwegen gefordert sind. Gut, das gibt ein Hilfsmittel an der Hand, um zu sehen, welche Nachweise muss ich am Ende bringen für meine sicherheitskritische Anwendung. Aber es sagt einem nicht, wie ich zu meinen Testfällen komme. Also das ist eine kreative Aufgabe, die ist auch ganz wichtig. Die steht am Anfang des Testprozesses und da muss ich mir selber Gedanken machen.
Und ich kann mich auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sich für die Ergebnisse von solchen Tests auch interessieren. Sind so in den Normen vorgeschrieben, wie die Berichte aussehen sollen? Oder liegt es auch mit dem Kunden, beim Kunden, die es entscheiden selber?
Das ist an und für sich, also die Inhalte, es gibt Dokumentationsnormen, wo nahegelegt wird, was in einem Testbericht drin sein sollte. Aber es ist jetzt nicht vorgeschrieben, in welcher Form das dokumentiert wird.
Ja. Es gibt auch die Situation, dass wir so zusammen in einem Team arbeiten natürlich und jede Firma arbeitet so. Es gibt niemanden, der nur ausschließlich für die Software zuständig ist, das geht nicht mehr. Und ich glaube, jüngere Programmiererinnen und Programmierer tun sich manchmal auch schwer zu verstehen, wie viel Kommentare ich im Code einfügen sollte. Hast du dort so eine Empfehlung, wie ein Team entscheidet, was sollte dokumentiert werden und was ist vielleicht dann immer überflüssig?
Ja, das ist auch eine gute Frage, wie man da vorgeht. Es gibt ja so den Ansatz, dass man sagt, der Code ist die Dokumentation. Da ist schon einiges dran. Also die, sag ich mal, Variablen, Funktionsnamen sollten sinnvolle Namen bekommen. Dann kann man daraus schon viel ersehen. Und in den Kommentaren sollte auch eigentlich stehen, warum man jetzt bestimmte Dinge macht oder bestimmte Prüfungen macht. Und nicht, wenn da eine For-Loop ist, dann muss ich da nicht als Kommentare schreiben, jetzt über alle Elemente laufen. Das ist schon klar, dass das passiert. Ja. Also man sollte dann eher schreiben, warum man jetzt über diese Liste iteriert. Das wäre wichtig für Kommentare. Dass man muss sich immer überlegen, der Kommentar ist eigentlich dafür da, in einem halben Jahr, wenn man vielleicht einen Fehler gefunden hat, zu überlegen, was sollte die Software eigentlich tun, dann sollte der Kommentar helfen. Und wichtig natürlich auch, dass Kommentare auch dann aktuell gehalten werden. Wenn sich jetzt was ändert in der Software, dann sollte sich auch der Kommentar ändern. Vergisst man leider manchmal.
Das andere Fall ist natürlich diese Zauberwerte, die entstehen, so ein konstant werden. Niemand weiß, warum es da ist.
Ja, also sowas, das kommt leider auch vor.
Genau. Also am Anfang von meiner Beschreibung von unserem Thema für heute habe ich diese so Shift-Left-Ansatz erwähnt, ja, die Idee, dass wir so schnell, so früh wie möglich testen sollten, auch nach jeder Änderung. In die Umgebung und Tools von Razorcat, wie geht man damit vor und wie ermöglicht man, dass man so regelmäßig testen kann?
Man kann mit dem Unit-Test eigentlich anfangen, sobald man ein Stück Software hat. Und eben nicht ganz am Ende erst. Ne? Also am besten ist es natürlich, wenn der Entwickler schon die Testwerkzeuge auch zur Verfügung hat, dann kann er selber schon Unit-Tests definieren, um seine Software, um selbst zu prüfen und zu gucken, ob das auch stimmt. Und deswegen eben möglichst früh anfangen mit Testen. Ja? Dass man dann vielleicht am Ende auch noch eine explizite Testabteilung hat, die sich jetzt nur ums Testen kümmert. Das kann sinnvoll sein, wenn der Testumfang einfach auch größer ist oder wenn man halt wirklich komplett alles testen muss und nach bestimmten Standards nachweisen muss. Aber auch da sollte man möglichst früh mit dem Testen beginnen, damit man die Fehler halt früh findet, ausmerzen kann und nicht erst im Systemtest feststellt, dass ganz unten in der Funktion irgendwo ein Problem war.
Und in unserer Einlage hast du auch Git erwähnt, das lässt man natürlich neue Versionen von Software zusammen mergen. Gibt es auch eine Möglichkeit, das zu automatisieren, dass beim Mergen die Tests nochmal ausgeführt werden, damit ich sofort sehen, da ist irgendwas schiefgegangen?
Das sollte eigentlich immer automatisch passieren, also bei jeder Softwareänderung. Stichwort ist dann CI/CD, also Continuous Integration, dass quasi für jeden Check-in, für jede Änderung, die man macht, dass alle verfügbaren Tests oder zumindest die Unit-Tests für die Funktion, wo man gerade dran ist, ausgeführt werden, um zu sehen, ob die Software noch so tut, wie sie soll, auch nach der Änderung. Ja. Und gegebenenfalls neue Testfälle, die dann hinzukommen, die mit ausgeführt werden, dass man da dann auch sehen kann, wurde jetzt alles korrekt getestet. Und das Ziel dabei ist ja, dass man vom Workflow auch wirklich nur Software eincheckt, die getestet wurde.
Ja. Und bei diesen CI/CD-Tools, was ist gängig in der Embedded-Industrie? Gibt es schon so Jenkins zum Beispiel oder gibt es andere Tools oder vielleicht selbstgebauten Tools, die häufig vorkommen?
Also da gibt's eigentlich alles Mögliche. Jenkins ist sicherlich weit verbreitet oder Azure Cloud Services ist aber letztlich alles das Gleiche. Oder wenn man mit GitLab dann solche CI-Pipelines aufsetzt, das am Ende hat man seine Tests definiert und führt die automatisiert über die Kommandozeile aus. Das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Man kriegt halt sofort ein Ergebnis und kann das nutzen, um zu sehen, ob seine Software, die kleine Änderung, die man jetzt gerade macht, ob die immer noch funktioniert.
So, du bist jahrelang in der Testbereich unterwegs gewesen. Ich glaube, du hast deine Karriere im Automotive-Branche angefangen. Bei Razorcat, was gibt es in Form von Tools und vielleicht Dienstleistungen wie Beratung, die mir helfen würde, mit dem Testing sofort loszulegen oder vielleicht mein bestehendes Testsystem aufzupeppen und zu verbessern?
Wir bieten an, also Software-Test-Tools, das ist unser Thema vom Unit-Test-Bereich, da haben wir das Produkt Tessie, bis zum System-Test, wo wir dann Kunden unterstützen können und darüber, also um diese Tools herum bieten wir halt auch Dienstleistungen an, Testberatung, dass man dem Kunden zum Beispiel helfen kann, mal initial so ein Testprojekt aufzusetzen und wie man das am besten organisiert, dass man damit gut zurechtkommt, auch in Zukunft. Also da unterstützen wir gerne und verkaufen natürlich auch gerne unsere Tools für die Verbesserung des Testprozesses.
Und wie werden die Tests dann beschrieben? Ich glaube, ihr habt auch dort eine Sprache, oder die verwendet wird, um die Tests zu definieren. Stimmt das?
Für den Systemtest haben wir so eine Testbeschreibungssprache, nennt sich CCDL. Die ist im Luftfahrtbereich entstanden. Und das ist insofern ein bisschen was Spezielles gegenüber, wenn man jetzt einen Test in Python programmiert. Python ist eine Programmiersprache und die CCDL ist eine Testsprache und dadurch ist es halt sehr einfach, mit ganz wenigen sprachlichen Mitteln die Tests zu formulieren, und man kann aber sehr mächtige und echtzeitfähige Systemtests damit beschreiben. Und der Vorteil ist, dass man das sehr leicht verstehen kann, was als Test definiert wurde, und gut nachvollziehen kann, dass es also auch als Dokumentation für den Systemtest verwendet werden kann.
C als Sprache gibt es seit mehreren Jahrzehnten und es ist gerne eingesetzt in der Embedded-Entwicklung, Embedded-Industry. C++ würde ich sagen weniger, aber zunehmend wird es eingesetzt. Und dann, ich glaube, hauptsächlich wird ADA in Luftfahrt und Luftraum eingesetzt. Aber ich habe auch gesehen, dass bei Rust ankommen ist. Mhm. Wie siehst du die Landschaft von Programmiersprachen aus momentan für Embedded-Entwickler?
Also ich denke, Embedded für größere Sachen, Entwicklungen, ist vielleicht C++ ein Thema. Sieht man schon, dass da zunehmend was gemacht wird. Aber gerade im Steuergerätebereich wird es nach wie vor C die Basis sein. Ja, und wenn man mit C vernünftig umgeht, dann ist es auch eine einfach verwendbare Sprache. Und es gibt halt eine breite Werkzeugunterstützung nach wie vor. Und ja. Das ist eigentlich der Vorteil.
Viele Leute, die noch die Programmiersprache verstehen und Erfahrung damit haben, ist auch ein wichtiges Punkt. Ne?
Ja, wobei man muss ja sagen, heutzutage wird an Unis wird mit Java entwickelt und manche haben noch nie mit C in Berührung gekommen. Das kann auch ein Problem werden in Zukunft. Ja, vielleicht. Genau. Dass man Nachwuchs bekommt.
Ja, genau. Wie schwierig ist es für junge Leute, die in der Uni heutzutage studiert haben, in die Embedded-Industrie einzusteigen? Sind es die stolperfälle Sachen wie, wir haben nur mit Java auf dem Server gearbeitet und nicht auf einem kleinen Mikrocontroller mit einem Kilobyte RAM?
Ich denke, ja, es gibt so die zwei Fälle. Es gibt die Leute, die sich interessieren für so mal Hardware-Basteleien, und das ist natürlich ideal. Wenn ich sowas vor 30 Jahren gehabt hätte, was es heute so alles gibt, kleine Mikrocontroller, so ein Arduino, wo man mal irgendwie eine kleine Steuerung programmieren kann, das gab es alles früher nicht. Ne? Das ist natürlich toll, und wenn man sich dafür interessiert, dann hat man alle Möglichkeiten, irgendwas zu entwickeln. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann Webentwicklung, Frontend, Backend. Das ist halt die andere Welt, sag ich mal. Ja? Ja. Also nicht unsere Embedded-Welt, die wir so kennen mit C, wo man einfach mit C und C++ arbeiten muss, sondern da ist dann Java, meinetwegen Rust oder sonst was und also alle möglichen Sprachen kommen da zum Einsatz. Das sind schon verschiedene Bereiche, aber ich denke, als junger Mensch, wenn man sich für so Embedded und Steuerung interessiert, da hat man gute Chancen, sich selber in diesem Bereich eigentlich schon einzubringen und was zu machen.
Ja, eine Herausforderung für unsere Kunden oder die Kunden, die du betreust im Bereich so Automotive, Luftfahrt und so weiter, ist, dass die nicht nur ein Steuergerät herstellen müssen, sondern auch sicherstellen müssen, dass das jahrelang noch geprüft werden könnte oder getestet werden könnte. Diese Prüfstände, die sie bauen, müssen bereitstehen für den Fall, dass in 15, 20 Jahren irgendwas passiert und es neu getestet werden muss. Wie kannst du dann als Toolhersteller gewährleisten, dass die Tools in 15, 20 Jahren immer noch ausführbar sind?
Das müssen wir zum Glück nicht direkt bereitstellen. Aber es ist natürlich schon so, dass gewisse Kunden, gerade so ja Luftfahrtbereich, die haben dieses Problem. Ja. Und heutzutage kann man natürlich viele Dinge, man kann eine VM aufsetzen, da kann man noch irgendein Windows XP installieren und irgendwelche uralt Versionen von Tools. Ich sehe das auch als Problem, dass man also gerade mit Windows-Version irgendwelche alte Software, die läuft dann irgendwann einfach gar nicht mehr.
Genau, ja.
Weil die Anforderungen, das, was man braucht, die Voraussetzungen nicht mehr da sind. Aber ich habe auch keine Lösung dafür.
Wir werden sehen, was passiert. Ja. Die Virtual Machines werden eine Rolle spielen.
Ja, ich denke auch. Also das wäre eine Variante, dass man wirklich halt eine virtuelle Maschine dann hat. Die sind heutzutage so gut, laufen schnell und, genau. Und auch mit uralt Betriebssystemen.
Genau. Schnell Windows 95 installieren.
Ja, muss man nur gut absichern, nicht, dass die dann noch gehackt wird. Und als
ja, genau, das ist der andere Punkt. Ne? Also, ja. Herzlichen Dank, Michael, für deine Einsichten zum Thema Embedded Testing. Es hat mir super gefallen.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ein bisschen zum Thema beitragen konnte.
So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Klarheit im Lastenheft macht es uns leichter, Tests für unsere Software zu erstellen. Aber dies ist nur einer der vielen Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Zum Beispiel mangelhaft gestaltete Software kann dem Software-Tester auch Schwierigkeiten bereiten. Und das Testen der Software sollte nicht von der Person vorgenommen werden, die sie geschrieben hat. Testing-Tools wie die von Razorcat und Expertwissen von Ingenieuren wie Michael helfen uns nicht nur Software-Tests zu erstellen und auszuführen, sondern auch den Testprozess zu dokumentieren. Und wenn die Software in mehrere Varianten in verschiedene Projekte eingesetzt werden soll, muss man die Tests nicht für jede Variante neu erstellen. Stattdessen kann man bestehende Tests einfach ausblenden oder ergänzen. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Michael Wittner für seine Einsichten in die Welt von Embedded Software Testing. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.